Willkommen bei meinem heutigen Podcast, bei dem es um die romantische Liebe geht und genau um die Frage, ob sie als Ideal für langfristige Beziehungen taugt oder ob die Vorstellungen, die sie vermittelt, eher Illusionen sind und hinderlich für Zufriedenheit in der Beziehung. Grundsätzlich stellt sich natürlich zuerst die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, sich theoretisch mit Liebe auseinanderzusetzen. Ich denke ja. Denn zum einen sprechen die Zahlen für sich. Circa 40% aller Ehen in Deutschland und Österreich werden geschieden. Und zum anderen, wer sich heute in einer Buchhandlung zum Thema Liebe und Beziehung informieren möchte, findet eine schwindelerregende Auswahl an Büchern. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Wie zum Beispiel Psychologie, Lebensberatung, Neurobiologie, Neurochemie oder Soziologie. Das zeigt, dass der Bedarf an Informationen in diesem Gebiet hoch ist. Und bei vielen von uns gibt es auch einen ganz praktischen Grund, genauer hinzuschauen, nämlich die eigene Lebenserfahrung. Die meisten von uns kennen das große Gefühl der Verliebtheit und auch, wie es sich verändert in einer langjährigen Beziehung. Und diese Veränderung ist unweigerlich. Die Schmetterlinge lassen nach. Die anfängliche Leidenschaft wandelt sich. Der andere Mensch wird vertrauter, alltäglicher, manchmal auch fremder als erwartet. Und viele von uns erleben diesen Wandel als Scheitern, als Zeichen, dass die Liebe vorbei ist oder dass man sich vielleicht gar in der Person geirrt hat. Aber was, wenn dieser Wandel gar kein Scheitern ist? Was, wenn er zum Wesen der Liebe gehört, wir uns aber von überzogenen Vorstellungen leiten lassen, die auf den Narrativen der romantischen Liebe beruhen? Genau das wollen wir in diesem Podcast herausfinden. Am Mikrofon Josef Konrad Herrmann von meinphilosoph.de. Genauer gesagt wollen wir die Fragen klären, was sind eigentlich die Vorstellungen, die wir mit einem Beziehungskonzept verbinden, das auf der romantischen Liebe beruht? Und wie sind diese Vorstellungen in unsere Gesellschaft gekommen? Wie sind sie Teil unseres Denkens geworden? Richard David Precht hat es einmal so formuliert: Das Versprechen der romantischen Liebe ist Geborgenheit und Aufregung und Sex ein Leben lang mit einem einzigen Partner. Und dann fügte er hinzu: Und das geht nicht. Und der Grund ist, als die Idee geboren wurde, war sie nicht ernst gemeint. Sie entstand als Fiktion, als Geschichte, als Roman. Und diesen Weg, wie die Idee der romantischen Liebe Teil unseres Denkens wurde, schauen wir uns jetzt als erstes genauer an. Die Liebe selbst und die Geschichten darüber sind natürlich so alt wie die Menschheit. Die romantische Liebe dagegen, die sich für Menschen unserer Zeit als selbstverständlich anfühlt, so als wäre sie schon immer da gewesen, ist tatsächlich überraschend jung. Die Idee wurde im 18. und 19. Jahrhundert in der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik erschaffen. Und von dieser Epoche der Romantik leitet sich auch der Name romantische Liebe ab. Die großen Liebesgeschichten vor der Romantik spiegelten die realen Lebenssituationen wider, in der Liebesheiraten kein Thema waren, weder beim Adel noch beim normalen Volk. Sie spielten sich deshalb immer außerhalb von Beziehungen ab und endeten tragisch. Zum Beispiel im Mittelalter Tristan und Isolde. Tristan war ein junger Ritter, der von seinem König von Cornwall nach Irland geschickt wurde, um die schöne Isolde als die Braut des Königs zu ihm zu holen. Auf dem langen Weg trinken sie einen Liebestrank, der sie unsterblich ineinander verlieben lässt. Isolde heiratet nach der Ankunft in Cornwall natürlich trotzdem den König, führt aber eine Liebesbeziehung mit Tristan weiter. Diese fliegt auf, Tristan wird verbannt und kehrt erst Jahre später, kurz vor seinem Tod, zurück. Und Isolde stirbt schließlich an seinem Grab. Also in dieser Geschichte ist Liebe Schicksal, sie trinken einen Zaubertrank, die Liebe ist verboten und der Tod ist die Erfüllung. Ähnlich in der wohl berühmtesten Liebesgeschichte, in Romeo und Julia. Hier verlieben sich Julia und Romeo in Verona auf den ersten Blick ineinander. Sie stammen jedoch von verfeindeten Familien ab, was eine Beziehung unmöglich macht. Trotzdem treffen sie sich heimlich, bis Romeo nach einem tödlichen Duell verbannt wird. Und Julia, die zwangsverheiratet werden soll, simuliert ihren Tod, indem sie etwas trinkt, das sie scheintot werden lässt. Romeo, der den Plan nicht kennt, nimmt sich also von ihrem vermeintlichen Tod, erfährt das Leben. Und Julia, als sie wieder erwacht und Romeo tot sieht, begeht ebenfalls Selbstmord. Also auch hier haben wir die Faktoren jugendliche Leidenschaft, familiäre Zwänge, die eine Beziehung unmöglich machen, und schließlich als Ausweg den Tod. Auch in Jean-Jacques Rousseaus Briefroman Julie und Goethes Die Leiden des jungen Werther verhinderten gesellschaftliche Normen und familiäre Verpflichtungen die leidenschaftlichen Liebesbeziehungen und endeten mit dem Tod. Und dann erschien Ende des 18. Jahrhunderts, also zu Beginn der Epoche der Romantik, in Berlin der Roman Luzinde von Friedrich Schlegel. Dieser Roman war ein absoluter Skandal, weil er neben seiner Freizügigkeit die gesellschaftliche Ordnung und die bürgerliche Ehe in Frage stellte. Die leidenschaftliche Luzinde verlässt ihren langweiligen Ehemann, um mit ihrem jugendlichen Liebhaber in Freiheit und Leidenschaft zu leben. Allerdings, auch in dieser Geschichte endet die Beziehung nach einigen Monaten bereits wieder mit dem Tod von Luzinde. Denn der Romantik war die Vergänglichkeit der leidenschaftlichen Beziehung noch sehr wohl bewusst. Dann aber, im 19. und frühen 20. Jahrhundert, veränderte sich Entscheidendes. Industrielle Druckerpressen machten Bücher erschwinglich. Nicht mehr nur der Adel und das Großbürgertum konnten sie sich leisten, sondern das gesamte Bürgertum. Und es entstand für diese spezielle, heute würden wir sagen Zielgruppe, spezielle Literatur. Unter anderem für Frauen geschriebene Liebesgeschichten, die teilweise als Heftchen wöchentlich erschienen und als Julia-Romane oder Groschenromane bekannt sind. Und diese Geschichten endeten plötzlich nicht mehr mit dem Tod, sondern folgten einem stereotypen Muster aus Romantik, Alltagsproblemen und Happy End und waren somit ganz anders als der tatsächliche Alltag. Erschaffen war ein optimistisches, klischeehaftes Bild der Liebe, das, was wir heute als romantische Liebe bezeichnen. Und das ist es, was Richard David Precht meint, wenn er sagt, dass die romantische Liebe nicht ernst gemeint war. Sie hatte ihren Ausgangspunkt als Fiktion in Groschenromanen. Trotzdem waren auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Liebesheiraten noch die absolute Ausnahme. Diese änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die aufkommende Marktwirtschaft mit ihrer Werbemaschinerie das Ideal der romantischen Liebe genauso begeistert aufgriff wie die aufstrebende Filmindustrie, die zudem nicht mehr nur das Bürgertum, sondern die gesamte Gesellschaft bediente. Filme wie Pretty Woman oder Notting Hill erzählen im Kern immer dieselbe Geschichte. Zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, finden gegen alle Widerstände zueinander und retten sich gegenseitig. Allerdings enden die Filme an dieser Stelle dann auch immer. Am Anfang einer Beziehung, bei der Heirat. Was danach kommt, wurde nie thematisiert. Diese Massenverbreitung der Idee der romantischen Liebe traf in den 1960er Jahren auf gravierende Veränderungen bei den fundamentalen Grundlagen von Beziehungen. Mit den Gleichstellungsgesetzen wurde die Schlüsselgewalt des Mannes in der Ehe abgeschafft, verheiratete Frauen konnten Miet- und Arbeitsverträge abschließen und das Verschuldungsprinzip bei Scheidungen wurde in das Zerrüttungsprinzip geändert. Schwangerschaftsabbrüche wurden legalisiert und die Pille zugelassen. Männer und Frauen waren endlich rechtlich gleichberechtigt. Sie fanden sich allerdings auf einem freien Markt der Liebe wieder, auf dem nach den Regeln der romantischen Liebe gespielt wird. Und die Folgen dieser Entwicklung waren und sind tiefgreifend. Die romantische Liebe infiltrierte das bürgerliche Familienmodell und wurde zum gesellschaftlichen Maßstab für ein gelungenes Leben. Liebe wurde zu einer Institution. selbst besser verstehen zu können, warum die Idee der romantischen Liebe so erfolgreich war, hilft es sich zu fragen, was wir mit ihr verbinden, welche Bilder und Vorstellungen wir von ihr haben. Und die meisten von uns werden, ohne länger nachdenken zu müssen, offensichtliche Elemente der romantischen Liebe nennen können. Das wäre zum einen, dass wir unseren Partner selbst wählen, ganz ohne äußere Zwänge durch Familie oder Gesellschaft. Zum anderen, dass es den einen, den richtigen Menschen gibt. Und wenn wir den gefunden haben, dann ist da ein Gefühl, ein Mix aus Leidenschaft, Geborgenheit, Aufregung und Selbstverständlichkeit. Unglaublich stark. So stark, dass es uns durch das ganze Leben trägt. Dieses Gefühl ist das, was wir häufig als Liebe bezeichnen und von Liebe erwarten. Allerdings stoßen wir hier auf ein erstes großes Missverständnis. Dieses starke Gefühl hat nämlich eine biochemische Grundlage, verbunden mit einer zwangsläufigen Folge. In der Kennenlernen- und Verliebtheitsphase zweier Menschen passiert etwas Außergewöhnliches in unserem Körper. Adrenalin und vor allem Dopamin auf der einen Seite sorgen für Energie, Aufregung und Belohnungsgefühle. Wir haben Schmetterlinge im Bauch, ein klopfendes Herz und machen verrückte Dinge. Gleichzeitig fällt auf der anderen Seite der Serotoninspiegel, was zu einer fast obsessiven Fokussierung auf den anderen Menschen führt. Man denkt ständig an ihn oder sie, wird schier verrückt, wenn man keine Antwort erhält, und die Welt erscheint in einem rosaroten Licht. Dafür, dass diese beiden Botenstoffe gleichzeitig auf diesem außergewöhnlichen Niveau bleiben können, sorgt eine Substanz namens Phenylethylamin, PEA, die im Gehirn erzeugt wird. Und das Ergebnis ist ein Zustand, dem unser Bild von romantischer Liebe eben perfekt entspricht. Die Verliebtheitsphase fühlt sich also genauso an, wie wir uns echte Liebe vorstellen. Und genau deshalb glauben wir, so muss Liebe sein und das ist die richtige Person. Das Problem ist nur, dieser Zustand hält nicht an. Er dauert in der Regel 6 Monate, maximal 2 bis 2,5 Jahre. Spätestens dann muss sich der Körper wieder in einen Ausgleich bringen. Die Produktion von PEA nimmt ab und Dopamin und Serotonin pendelt sich auf Normalniveau ein. Und das ist dringend erforderlich, weil sonst ernsthafte gesundheitliche Probleme die Folge wären. Erschöpfungszustände, Manieren, Depressionen, ähnlich wie bei der Einnahme von MDMA würden auftreten. Stattdessen gewinnen andere Botenstoffe wie Oxytocin an Bedeutung, die für ein tiefes Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und emotionaler Bindung sorgen. Dies ist der Übergang von leidenschaftlicher Verliebtheit zu einer reiferen, stabileren Liebe, in der allerdings auch der Alltag der Beziehung bewusster wird und sich die Wahrnehmung des anderen verändert. Die rosarote Brille fällt weg. Die Fixierung auf den anderen lässt nach. Was vorher die süße Zahnlücke war, wird plötzlich zur fehlenden Zahnspange aus der Kindheit. Evolutionär betrachtet macht dieser Ablauf auch absolut Sinn. Leidenschaft, Risikobereitschaft und Fixierung in der Anfangsphase garantieren die Fortpflanzung und die anschließende Stabilität die Aufzucht des Nachwuchses. Sigmund Freud hat das bereits 1912 treffend beschrieben. Wo das Begehren ist, ist keine Liebe, und wo die Liebe ist, ist kein Begehren mehr. Unter der Erwartungshaltung der romantischen Liebe aber, also der Erwartung einer dauerhaften Leidenschaft und Verliebtheit, ist das allerdings eine gefährliche Veränderung für die Beziehung, wenn ich mir ihr nicht bewusst bin. Der Romantizismus hat aber oft noch viel subtilere Bilder in uns eingepflanzt, über die die meisten von uns noch nicht wirklich nachgedacht haben und die uns daher gar nicht so deutlich bewusst sind. Und vielleicht lohnt es sich für dich, bei den Punkten, die ich jetzt anspreche, nachzudenken, welche du in deinem eigenen Bild von Liebe wiedererkennst und welche davon deine Erwartungen an Beziehungen prägen. In den Vorstellungen der romantischen Liebe werden wir von der Liebe ja quasi übermannt. Sie kommt über uns, trifft uns wie ein Blitz. Ist also etwas völlig Irrationales, das in Tristan und Isolde plakativ mit dem Trinken des Zaubertranks beschrieben wurde. Es ist die Dopamin- und Serotoninphase. Dies kann dazu führen, dass für den Fall, dass die Kennenlernphase nicht so intensiv erlebt wird, Zweifel bleiben, ob das dann überhaupt richtige Liebe ist. Und das, obwohl die reife, stabile Beziehung, Stichwort Oxytocin, ganz andere Gefühle für einen viel längeren Zeitraum erfordert. Oft stößt man auch auf die Erwartung, dass wenn man die eine, die richtige Person gefunden hat, die Liebe dann ganz einfach ist. Liebe muss doch leicht sein, ist das Credo, anstatt sie als Prozess anzusehen, der eben auch Kommunikation und bewusste Handlungen erfordert. Auch die immer wieder auftauchende Vorstellung, dass die zwei zusammenkommenden Menschen sich so ergänzen, dass sie zusammen mehr sind als die Summe ihrer Teile. 1+1 ist dann eben nicht 2, sondern 3. Dass ihre ganze Menschlichkeit erst durch diese romantische Partnerschaft entfaltet wird, wäre kritisch zu hinterfragen. Romantische Liebe beinhaltet nämlich eine Vorstellung von Einzigartigkeit und Exklusivität, von Beständigkeit und Ewigkeit. Sie fordert eine absolute Liebe ein. Und damit wird sie völlig überhöht, was im Kontext unserer christlichen Prägung gar nicht verwunderlich ist. Die bekannte Soziologin Eva Illus betont immer wieder die Ähnlichkeit der Vorstellungen der romantischen Liebe zur Liebe der Gläubigen zu Gott. Ein weiteres Bild der romantischen Liebe ist die Vorstellung der Seelenverwandtschaft der beiden Liebenden. Diese impliziert unter anderem, dass zwischen ihnen zur Verständigung keine Worte nötig sind. Vielmehr wird angenommen, dass der Partner die Gedanken wie selbstverständlich erkennt, er sie quasi von den Augen abliest. Mit der Folge, dass Zweifel an der Liebe aufkommen, sobald die Realität zeigt, dass es eben kein blindes Verständnis gibt, sondern Worte nötig sind. Überhaupt sollte man sich der Erwartungen an den Partner bewusst sein. In der romantischen Liebe soll er oder sie, emotionaler Vertrauter, bester Freund, Liebhaber, Kooperationspartner und Spiegel der eigenen Identität sein. Alles in einer Person. Der Partner wird so zum Ort der Selbstverwirklichung und die Liebe zum Identitätsprojekt stilisiert. Und damit wird dir häufig eine Last aufgebürdet, die eine Beziehung dauerhaft kaum tragen kann. Abschließend komme ich auf unsere Ausgangsfrage zurück, ob die romantische Liebe als Ideal für langfristige Beziehungen taugt oder ob sie doch eher eine Illusion ist, die unter anderem die hohen Trennungsquoten nach sich zieht. In einer kleinen Zeitreise haben wir dabei ihre Entstehung in der Epoche der Romantik als Fiktion herausgestellt und ihre Verbreitung und Verfestigung als gesellschaftliches Ideal bis in unsere heutige Zeit verfolgt. Wir haben biochemische Prozesse besprochen, die oberflächlich betrachtet unsere Vorstellungen, wie Liebe sich anfühlen soll, bestätigen, aber auch deren Endlichkeit herausgestellt. Und schließlich haben wir verschiedene Narrative der romantischen Liebe, die unsere Vorstellungen von einer Liebesbeziehung prägen und die uns vielleicht noch nicht einmal bewusst sind, kritisch betrachtet. Ich denke, dass auch deutlich geworden ist, dass es nicht darum geht, Beziehungen aus Liebe in Zweifel zu ziehen oder die freie Partnerwahl. Diesen Annahmen begegne ich zu Beginn vieler Gespräche und Diskussionen zu diesem Thema immer wieder. Vielmehr geht es darum, sich seiner eigenen Erwartungen und Vorstellungen an Beziehungen im Kontext des Wissens um die Idealisierung bei der romantischen Liebe klar zu werden, um dadurch dann eventuell dauerhaft eine liebende Beziehung führen zu können. Ich jedenfalls wünsche es uns allen.